Sie hören den Kurier.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben nicht mehr viel Spielraum. Um nicht zu sagen, wir haben sehr, sehr wenig Spielraum. Sollte es morgen zu keinem bundesweiten Lockdown kommen, dann wird es auf jeden Fall in Oberösterreich gemeinsam mit unserem Nachbarbundesland Salzburg ab kommender Woche einen mehrwöchigen Lockdown geben müssen.
Jetzt ist es also soweit. Oberösterreich und Salzburg steht ein Lockdown bevor. Das hat der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer am Donnerstag im Landtag angekündigt. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat den Lockdown heute Nachmittag in einer Pressekonferenz noch einmal bestätigt. Morgen, am Freitag, treffen alle Landeshauptleute zusammen, um über die derzeitige Situation und notwendige Maßnahmen österreichweit zu beraten. Denn die derzeitigen Infektionszahlen schauen alles andere als gut aus. Ein Mitgrund für diese harte vierte Welle ist laut Expertinnen und Experten vor allem auch die niedrige Durchimpfungsrate in Österreich. Nun hat der US-Pharmakonzern Novavax für seinen Covid-Tod-Impfstoff eine Marktzulassung in der EU beantragt. Und dieser könnte sogar so manche Impfskeptikerin oder Impfskeptiker überzeugen. Ist dieser Impfstoff also nun vielleicht ein Gamechanger für uns? Wie genau funktioniert dieser Totimpfstoff und was wissen wir bereits über Wirksamkeit und Nebenwirkungen? Dazu erklärt uns gleich Virologe Lukas Weseslindner mehr. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Donnerstag, der 18. November und ihr hört den Kurier Daily Podcast. Bevor wir uns jetzt gleich dem neuen Impfstoff widmen und uns anschauen, ob er für uns vielleicht ein Gamechanger sein kann, müssen wir aber kurz über die neuesten Maßnahmen reden. Wie ihr zu Beginn der Folge gehört habt, gibt es ja ab nächste Woche in Oberösterreich und Salzburg auf jeden Fall einen Lockdown für alle. Also nicht nur für Ungeimpfte. Dieser harte Schritt soll helfen, die erschreckend hohe Zahl an Neuinfektionen, die es in beiden Bundesländern täglich gibt, einzubremsen. Der Lockdown soll also eine Art Wellenbrecher sein und vor allem den Spitälern und Intensivstationen etwas Luft verschaffen. Und auch die Schulen sollen in Oberösterreich und Salzburg geschlossen werden. Ein halber Lockdown bringt nichts, hat dazu Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer gesagt. Bildungsminister Heinz Fassmann will die Schulen jedoch auch im Lockdown weiter offen halten und schlägt für die Schulen in Oberösterreich und Salzburg andere strengere Maßnahmen vor, wie etwa unter anderem eine Maskenpflicht in allen Schulstufen und eine FFP2-Maskenpflicht in der Oberstufe. Auch Gesundheitsminister Mückstein hat sich zu der Lockdown-Entscheidung heute via Twitter zu Wort gemeldet. Dort schreibt er:
Die Entwicklung der Pandemie ist äußerst besorgniserregend. Dramatisch ist die Lage vor allem in Oberösterreich und Salzburg. Ich bin seit mehreren Wochen im engen Kontakt mit beiden Bundesländern. Oberösterreich und Salzburg haben angekündigt, ab dem kommenden Montag in einen Lockdown zu gehen. Damit ziehen jene Bundesländer, die am schwersten von der vierten Welle getroffen wurden, die Notbremse. Ich begrüße diesen Schritt der beiden Landeshauptleute. Gemeinsam mit den Bundesländern wird die Regierung über weitere bundesweite Maßnahmen entscheiden, um die vierte Welle zu brechen.
Im Laufe des Abends wird es zum angekündigten Lockdown noch genauere Infos geben. Wie wir im Laufe der Pandemie gelernt haben, kann sich ja alles auch wieder schnell ändern. Auf kurier.at halten wir euch also laufend up to date. Um langfristig gegen Corona anzukommen, brauchen wir laut Expertinnen und Experten aber eine möglichst hohe Durchimpfungsrate. Und da sind wir in Österreich noch immer nicht allzu gut unterwegs. Ein neuer Impfstoff könnte jetzt aber vielleicht helfen, so manchen Impfskeptiker oder Impfskeptikerin zu überzeugen. Der US-Pharmakonzern Novavax hat nämlich für seinen Totimpfstoff eine Marktzulassung in der EU beantragt. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat gestern am Mittwoch bereits mitgeteilt, dass sie mit der Prüfung begonnen hat. Wir wollten wissen, wie genau dieser Totimpfstoff funktioniert und was diesen Impfstoff von den anderen Covid-Impfstoffen, die wir ja bereits haben, unterscheidet. Und natürlich auch, was wissen wir bereits zu Nebenwirkungen und Wirksamkeit? Um darüber zu sprechen, bin ich jetzt mit dem Virologen Lukas Weseslindner verbunden. Herr Weseslindner, der US-Pharmakonzern Novavax hat für seinen Corona-Impfstoff eine Marktzulassung in der EU beantragt. Bei diesem Vakzin handelt es sich um einen sogenannten Totimpfstoff. Können Sie kurz erklären, was genau bedeutet das und wie funktioniert so ein Totimpfstoff?
Also lassen Sie mich das zuerst präzisieren. Also wir unterscheiden grundsätzlich Totimpfstoffe von Lebendimpfstoffen. Bei Lebendimpfstoffen haben wir in der Impfung etwas, was sich wirklich in dem Sinn wie ein Erreger vermehren kann. Typisches Beispiel wäre die Masernmumpsröteln-Impfung. Da impft man mit einem attenuierten Virus, das sich dann tatsächlich vermehrt. Genau genommen sind viele Impfstoffe, die wir auch im Moment verwenden, Totimpfstoffe. Weil wenn Sie überlegen, auch eine Messenger-RNA-Impfung hat jetzt nichts, was sich von alleine vermehrt. Hier vermitteln Sie über die Messenger-RNA sowas wie eine Blaupause. Also genau genommen ist auch ein RNA-Impfstoff ein Totimpfstoff. Was jetzt bei Novavax anders ist, ist, dass Novavax einen traditionellen Zugang gewählt hat, einen Impfstoff zu entwickeln, wo man eben nicht das Virusprotein über die RNA erst sozusagen vom Geimpften selbst produzieren lässt, sondern wo man das Virusprotein direkt, also sozusagen schon in fertiger Form, in den Impfstoff hineingibt. Dieses Protein wird bei Novavax auf Insektenzellen massenhaft produziert und dann mit einem Adjuvans, also mit einem Verstärker für das Immunsystem, dem Impfling sozusagen gespritzt.
Das heißt, nur nochmal, um das zusammenzufassen, ich verstehe es richtig, auch unsere anderen Corona-Impfstoffe sind eigentlich Totimpfstoffe, nur der Begriff ist ein bisschen verwirrend hier.
Genau, bei den RNA-Impfstoffen würde man auch von einem Totimpfstoff ausgehen, weil ja sich nichts vermehrt. Und die adenobasierten Impfstoffe sind so ein bisschen eine Chimäre. Das ist, hier verwenden Sie sozusagen das Grundkonstrukt eines Adenovirus, um sozusagen die genetische Informationen des SARS-CoV-2-Spike-Proteins in die Zelle hineinzuschleusen. Aber es kommt eigentlich genau genommen auch zu keiner Vermehrung dieses Adenovirus-Vektors. Das heißt, man nimmt hier quasi, man borgt sich von einem Virus den ersten Schritt aus, die genetische Information in die Zelle einzuschleusen sozusagen. Aber es kommt zu keiner Vermehrung. Also genau genommen sind auch die Impfstoffe, die wir bis jetzt verwenden, keine Lebendimpfstoffe und damit eigentlich auch Totimpfstoffe, ja.
Also auch nicht der Vektorimpfstoff AstraZeneca zum Beispiel?
Ja, der steht so in der Mitte. Den nennen wir mal ein Mittelding zwischen Tot- und Lebendimpfstoff.
Jetzt ist es ja bei vielen Impfskeptikerinnen und Impfskeptikern so, dass sie eben ein bisschen Angst vor diesen mRNA-Impfstoffen haben, weil das quasi der erste Impfstoff ist, den wir auf diese Art und Weise jetzt so verimpfen. Totimpfstoffe kennen wir ja schon deutlich länger. Liege ich da A korrekt und B, welche Totimpfstoffe verwenden wir denn so schon ganz lange?
Ja, die RNA-Impfstoffe sind auch schon länger in Erprobung. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt so aus heiterem Himmel gekommen ist. Also die Idee, über RNA-Impfungen zu verabreichen, gab schon vor SARS-CoV-2 und es ist eine Menge wissenschaftlicher Arbeit gemacht worden im Vorfeld. Im großen Stil, so wie wir das im Moment tun, haben wir RNA-Impfstoffe vielleicht noch nicht eingesetzt und haben dadurch emotional das Gefühl, dass wenn wir jetzt auf proteinbasierte Impfstoffe umsteigen, dass man da sicherer ist. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Es gibt auch proteinbasierte Impfstoffe, die Nebenwirkungen haben. Und es ist schon grundsätzlich davon auszugehen, dass wenn wir jetzt sozusagen Impfstoffe verwenden, die über die Proteinbasis funktionieren, dass dann die Nebenwirkungsrate etwas geringer ist. Das zeigt sich auch an den ersten publizierten Daten. Also diese Impfungen werden im Großen und Ganzen gut vertragen. Und führen aber halt zu einer sozusagen Immunreaktion, die sich auch wiederum von der Immunreaktion gegen eine RNA-Impfung oder eine Lebendimpfung unterscheidet. Also alles hat Vor- und Nachteile, wenn Sie so wollen, wenn man Impfstoffentwicklung anschaut.
Sie haben jetzt schon gesagt, die ersten Studien zeigen, auch bei diesen Impfungen kann es zu Nebenwirkungen kommen, beziehungsweise zu Impfreaktionen. Verhalten sich die ähnlich wie bei den Impfstoffen, die wir jetzt schon kennen gegen das Coronavirus?
Die sind insofern milder, weil wir wissen, dass sozusagen, wenn wir in das Immunsystem RNA einbringen, also reine RNA, wie das bei der RNA-Impfung ist, dann wird das angeborene Immunsystem aktiviert. Das führt zu dieser Reaktivität, die wir bei dieser Impfung beobachten. Also sprich Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Symptome eines Virusinfekts, das kennen wir ja jetzt bei den RNA-Impfungen. Und das liegt an diesem Vorhandensein dieser Messenger-RNA. Wenn ich jetzt proteinbasierte Impfstoffe verwende, gehe ich grundsätzlich nicht davon aus, dass es in diesem Maß zu so einer starken Aktivierung dieses angeborenen Immunsystems Immunsystems kommt. Die Proteine werden vom Immunsystem anders verarbeitet. Die werden über einen anderen Weg verarbeitet und aktivieren nicht zwangsläufig dieselben Schienen, die die RNA verwendet. Und das führt zu einer etwas niedrigeren Reaktivität, wenn man jetzt Schüttelfrost und diese genannten Symptome, diese Impfreaktion anspricht. Also das heißt, wir gehen davon aus, dass proteinbasierte Impfstoffe insgesamt gesehen einen deutlichen Ticken besser verträglich sein sollten.
Mhm. Weil wir jetzt schon ein paar Mal über Studien zu diesem Impfstoff gesprochen haben, wissen wir denn schon etwas über die Wirksamkeit von diesem neuen Impfstoff?
Also die Daten über die Novavax-Impfung sind sozusagen im September in einem einschlägigen wissenschaftlichen Journal publiziert worden. Das ist ja bei den anderen Impfungen auch zuerst so passiert. Und diese Daten beinhalten immer, dass eine bestimmte Menge von Menschen sozusagen geimpft wird und dass man dann in einem bestimmten Beobachtungszeitraum beobachtet, inwiefern es sozusagen zu einem Ausbleiben von Infektionen in der geimpften Gruppe kommt. Und da schaut diese Studie den Studien, die wir bis jetzt gesehen haben, bei adenobasierten Impfstoffen und RNA-Impfstoffen sehr ähnlich. Also hier wurden insgesamt ungefähr 15.000 Menschen in Großbritannien geimpft. Und dann kommt es zum Aufbau der Immunität. Und dann beobachtet man sozusagen einen bestimmten Beobachtungszeitraum, der aber zeitlich limitiert ist, unmittelbar nach der Impfung, die Wirksamkeit des Impfstoffes im Sinne von Verhinderung von symptomatischen Covid-19-Infektionen. Das ist in diesem Fall sozusagen größtenteils bei der Alpha-Variante beobachtet worden, weil die zum Zeitpunkt, wo die Studie durchgeführt wurde, stark zirkuliert ist. Das heißt, da muss man einfach immer die Wirksamkeit, die wir da beobachten, auf das adaptieren, was jetzt gerade passiert. Also das ist ja auch bei den anderen Impfstoffen so. Es gibt eine bestimmte Diskrepanz in der Wirksamkeit von Impfstoffen, die sie quasi unmittelbar nach Verabreichen des Impfstoffs beobachten und was dann ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr später passiert. Das hat nicht nur damit zu tun, dass das Immunsystem nachlässt nach der Impfung, sondern dass gegebenenfalls auch andere Varianten zirkulieren könnten. Und das ist ja auch hier so. Also das heißt, wir haben jetzt Daten auf dem Tisch liegen, wo wir vor allem bei der Alpha-Variante eine Wirksamkeit des Schutzes sehen, die so im Großen und Ganzen so zwischen 80% und 90% liegt, sozusagen in dieser Beobachtungszeit, unmittelbar nach der Impfung. Und damit ist sozusagen die Wirksamkeit im Großen und Ganzen mit dem, was wir bei RNA-Impfungen und bei adenobasierten Impfstoffen beobachtet haben, vergleichbar. Wie das jetzt im Detail ist, also wie jetzt sozusagen die Wirksamkeit bei unterschiedlichen Altersgruppen ist, dann im Angesicht einer Delta-Variante und auch im Hinblick auf die Zeit, die nach der Impfung verstreicht, das muss man sich jetzt alles in größeren Studien und mehr Studien anschauen.
Das heißt, wir können zu diesem Zeitpunkt jetzt auch noch gar nicht wirklich sagen, ob und wann es bei diesem Impfstoff eventuell eine Auffrischungsimpfung brauchen würde. Verstehe ich das richtig?
Nein, das kann man so nie ganz genau, weil ja während die Pandemie fortschreitet, wir immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen. Und wie lang jetzt der Schutz ist, lässt sich jetzt ohne Zauberkugel nicht vorhersehen. Es ist einfach grundsätzlich gezeigt, mit solchen Daten zeigen sie grundsätzlich, dass die Impfung funktioniert, dass eine Wirksamkeit da ist, die in einer großen Studie bewiesen ist. Das ist mal der Punkt. Und diese Daten sind dann die Grundlage, zum Beispiel für die EMA, sich das genauer anzuschauen und eben zu schauen, ob diese Daten in ihrer gesamten Komplexität ausreichen, dass der Impfstoff empfohlen wird. Und das ist der Prozess, der jetzt gerade läuft.
Mhm. Bis jetzt gelten ja die mRNA-Impfstoffe so ein bisschen als der Goldstandard, den wir im Moment haben. Wird dieser neue Impfstoff, wird der Novavax-Impfstoff die mRNA-Impfungen hier ablösen?
So einfach kann man das nicht sagen, weil wie vorher schon gezeigt, gehe ich eigentlich davon aus, dass jeder Impfstoff in seinem Profil Vor- und Nachteile haben wird. Es wird also sozusagen sicher bestimmte Gruppen von Patienten geben, wo eine Impfung mit einer RNA-Impfung zum Beispiel wirksamer ist als mit einem proteinbasierten Impfstoff, kann ich mir gut vorstellen, weil das eben doch unterschiedlich dem Immunsystem präsentiert wird. Aber eben die proteinbasierten Impfstoffe sind zum Beispiel sicher eine Möglichkeit, einen Impfschutz zu erzeugen bei Menschen, die skeptisch sind und die RNA-Impfung nicht haben möchten, eben wegen dieser Impfreaktion. Also wenn man Menschen dann impfen kann und mit einem Schutz ausstatten kann gegen SARS-CoV-2 und das geht dann über die proteinbasierten Impfstoffe besser, weil die so gesehen besser verträglich sind, jetzt einmal flapsig gesagt, dann ist das sicher ein guter Weg, Menschen, die sich bis jetzt nicht impfen haben lassen, mit einem proteinbasierten Impfstoff zu impfen. Die Wirkung im Sinne von Immunisierung tritt ja auch durch solche Impfstoffe ein.
Das heißt, Novavax könnte vielleicht ein kleiner Gamechanger für uns sein.
Da wäre ich einfach noch ein bisschen vorsichtig, bis wir wirklich mehr Daten sehen, wie der Impfstoff sich im Feld dann verhält, wie dann der Impfschutz sich abbildet, wie erwähnt vor der Delta-Variante. Aber es ist sicher eine Ergänzung zu den Impfstoffen, die wir schon haben. Und es sagt ja niemand, dass die Impfstoffe, die wir heute haben, dann auch die sind, mit denen wir jetzt Jahrzehnte arbeiten. Also es wird einfach ein immer größeres Angebot von Impfstoffen geben mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Also nur als Beispiel, es wird auch an Impfstoffen geforscht, die sozusagen direkt an der Schleimhaut des Respirationstrakts Immunität erzeugen. Also im Sinne eines Nasensprays, so wie das bei Kindern und der Influenza-Impfung gemacht wird. Das induziert eine gute Immunität sozusagen im oberen Nasenrachenraum, der dann wiederum eine Immunität bewirkt, wahrscheinlich vor milderen Infektionen in diesem Bereich. Und das ist sicher auch eine wichtige Ergänzung, weil wir ja sehen, dass die Impfung, die wir im Moment verwenden, sehr gut wirkt, schwere Verläufe abzumildern und zu verhindern. Aber da, dass es doch Impfdurchbrüche gibt im Sinne von Infektionen der oberen Atemwege, die dann Gott sei Dank nicht so schwer verlaufen typischerweise, aber unangenehm sein können. Also es wird immer wieder Impfforschung geben und das Bild, das wir haben, um uns zu schützen vor dieser Infektion, wird im Laufe der Jahre immer komplexer und immer umfangreicher werden. Also wir sind da, glaube ich, jetzt erst in einer Zwischenphase.
Es tut sich also einiges. Abschließend vielleicht noch die Frage. Die EMA hat jetzt bekannt gegeben, dass sie bereits mit der Prüfung des Novavax-Impfstoffes begonnen hat. Wann rechnen Sie damit einer Zulassung für die EU und ab wann können wir denn mit diesem Impfstoff bereits impfen?
Das lässt sich leider heute noch nicht gut vorhersagen, weil es möglich ist, dass zum Beispiel Daten nachgereicht werden müssen. Die EMA prüft das sehr ausgiebig. Also ich kann das leider so genau nicht sagen. Je schneller, desto besser. Aber die Frage ist, ob es an der jetzigen Situation, in der wir jetzt sind, mit stark steigender Fallzahl was ändern kann. Und das ist wahrscheinlich nicht so, weil es doch mindestens ein paar Wochen dauern wird.
Herr Weseslindner, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Erklärungen und dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview.
Ja, sehr gerne.
Bis wir diesen Impfstoff auch tatsächlich einsetzen können, wird es also noch dauern. Expertinnen und Experten plädieren, angesichts der derzeitig hohen Zahlen nicht auf den Impfstoff zu warten, sondern sich mit jenen impfen zu lassen, die bereits zugelassen sind. Morgen besprechen, wie gesagt, alle Landeshauptleute gemeinsam, wie es in Österreich mit den Maßnahmen weitergehen soll. Hier im Podcast und auf kurier.at halten wir euch selbstverständlich weiter am Laufenden. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Carolina Bartosch, seid weiter vorsichtig und bleibt vor allem gesund. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, ihr hört auch morgen wieder rein.